Peace Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast, 12. Folge mittlerweile. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und wir haben heute einen ziemlich coolen Gast am Start, Niklas Rausch, aka ja, Niklas Lifts bei Instagram. Niklas ist Natural Bodybuilder, macht aktuell seinen Bachelor in Nutritional Science und hat ein Internship bei Jan Frisse, richtig?
Richtig, ja.
So nennt man das. Ja, hey Niklas, ich freue mich mega, dass du da bist. Wie geht's?
Ja, mir geht's super. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Unter den bisherigen Podcast-Gästen fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, da ein Teil sein zu dürfen. Ja, hast alles auf den Punkt gebracht. Natural Bodybuilder, ja, ambitioniert, war noch nicht auf der Bühne, aber der Plan steht für 2022. Ja, genau. Ich studiere jetzt seit ein paar Monaten Ernährungswissenschaften im Bachelor. Bin gleichzeitig auch Intern oder Praktikant, je nachdem, wie man es nennen möchte, bei Jan Frisse. Kennen sicherlich einige im deutschsprachigen Raum. Machte viel Arbeit im Hintergrund, so was den Podcast und Social Media und solche Sachen angeht. Und ja.
Mega cool. Hört sich richtig gut an. Ja, hey, und ich habe dich heute hier auf den Podcast geholt, weil ich einfach denke, dass du wirklich ein super Mann bist, wenn es ja so um das Thema Hypertrophie und auch Ernährung geht. Du bist da in den Bereichen extrem belesen und produzierst auch enorm guten Content auf Instagram. So die Posts, die du in letzter Zeit veröffentlicht hast, ja, haben mir extrem gut gefallen. Und über die würde ich auch gerne heute mit dir quatschen. Genau, das erste Thema, was ich mir so rausgesucht habe, ist Peri-Workout Nutrition, also generell so die Ernährung rund um das Trainingsfenster. Und ja, da wäre meine Frage, ob es da eventuell ne, so ein Window of Opportunity gibt, so hast du es genannt, so dieses anabole Fenster, einfach ein Zeitintervall rund ums Training, in dem der Körper vielleicht etwas empfänglicher für bestimmte Nährstoffe ist und ob es sich da lohnt, ne, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und ja, mit seiner Ernährung da nochmal die letzten Prozent eventuell rausholen zu können?
Ja, also ich denke, am Anfang der Trainingskarriere hat jeder mal so gehört, direkt nach dem Training am besten so schnell wie möglich den Shake trinken, damit die Gains auch gesaved werden. In der evidenzbasierten Community ist es halt so ein bisschen in Verruch geraten, auch verständlicherweise, weil es halt einfach Details sind, die so für die Gen-Pop einfach total egal sind, solange halt die Tagesbilanz stimmt. Aber für etwas ambitioniertere Athleten denke ich, dass es halt immer so ganz kleine Gains sind, die man machen kann, aber die sich über längere Zeiträume ja, zusammenfügen können zu etwas, was doch einen signifikanten Unterschied macht. Ja, es ist halt wie immer so in Hypertrophy Research, dass man sich halt auch auf Anekdoten beziehen muss, einfach weil die Wissenschaft beziehungsweise ja, die Scientific Evidence einfach noch nicht so weit ist, dass man wirklich alles daraus erschließen kann. Und ja, ich denke, zuerst müsste man sich halt fragen, was so bei dem Window of Opportunity so das Ziel ist. Ich würde das so definieren, einfach den Regenerationsprozess starten, die Muskelproteinbiosynthese zu maximieren und ja, dadurch das Training einfach diesen Muscle Protein Breakdown induziert und dass wir halt über den Tag bzw. über einen längeren Zeitraum in der Nettobilanz im positiven Bereich sein wollen, ist es, denke ich mal, ganz gut, da Schritte zu tätigen, um das auch ermöglichen zu können. Was vielleicht auch relevant ist, ist vielleicht die Glykogenresynthese. Ist allerdings eher kontextabhängig, da jetzt ja, Resistance Training jetzt nicht so die Glykogenspeicher entleert und vielleicht eher wichtiger ist im Kontext, wenn man jetzt zweimal am Tag trainiert oder eventuell eine Cardio-Session am Morgen hat oder ja, und dann nochmal später trainiert. Aber ich denke, das sind so die wichtigsten Aspekte, die man da im Hinterkopf haben sollte. Soll ich einfach weiter auf die einzelnen Nährstoffe und so eingehen, was man ja. Da, oder würdest also du zwischen euch noch was fragen?
Ja, ich werde auch noch mal kurz auf ein paar Punkte eingehen, ja. Ne? Also vor allem die du jetzt halt schon genannt hast, ne, Muskelproteinbiosynthese, ganz, ganz wichtig, ne, weil wir ja. Einfach den ganzen Tag über anabole und katabole Prozesse haben, also aufbauende und abbauende Prozesse und letztendlich die Nettobilanz dann in einem gewissen Zeitintervall darüber dann entscheidet, ob wir dann netto Muskeln auf- oder eben abbauen. Ne? Deswegen sich da dann darauf zu fokussieren, eben die anabolen Prozesse zu maximieren und die Katabolen zu minimieren, macht auf jeden Fall, ne, in dem Kontext Sinn. Ansonsten, Kohlenhydratzufuhr nach dem Training ist vermutlich nicht unbedingt nötig, wenn man halt eben, ne, wenn nicht jetzt zweimal pro Tag trainiert, aber auch da ist dann halt so die, so die Frage, was spricht im Endeffekt dagegen, nach dem Training Kohlenhydrate zusätzlich zu führen. Also es hat dann eben keine negativen Auswirkungen, wenn halt eben nur kleine Net Positives, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ich denke, nach dem Training ist ja sowieso jeder hungrig, ne? Jeder will eine Mahlzeit essen. Von daher, da dann vielleicht auch ein paar Carbs noch mit reinschieben, neben dem Shake, an sich keine schlechte Idee. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch genau auf die Makronährstoffe vielleicht noch genauer ein.
Ja, weil du ja gerade schon die Kohlenhydrate angesprochen hast, würde ich gleich mal dabei bleiben. Wie du schon sagtest, ich denke mal so, die Risiko-zu-Vorteil-Rechnung ist da eher so, also was sollst du verlieren, wenn du Kohlenhydrate isst? Also verlieren wirst du damit nichts. Und es gibt auch, werde ich nachher noch, denke ich mal, drauf eingehen, auch interessante, zumindest mechanistische Vorgänge, die halt, die Glukosezufuhr mit sich bringt, vor allem so in der Zeit nach dem Training. Aber ich denke, wir starten erstmal mit Eiweiß. Da ist, denke ich mal, so das, ja, fast schon das Wichtigste, wenn es darum geht. Ich denke, viele sind sich dem bewusst, dass es, denke ich, also dass es auf jeden Fall die Evidenz dafür ganz recht stark ist, dass man relativ frequent sein Eiweiß konsumieren sollte über den Tag. Und dann fällt halt dieses Fenster, wenn man, sage ich mal, viermal pro Tag Protein zu sich führt, fällt das Training meistens genau in so ein Fenster. Und deswegen hat man auch diese Empfehlung 0,4 bis 0,6 Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht an einer hochwertigen Eiweißquelle sowieso safe. Von daher ist es meistens einfach ein No-Brainer, dass man halt genau in dem Fenster einmal trainiert. Und einfach diese, es gibt halt diese synergetische Beziehung, die hypothetisiert wird zwischen dem Stimulus der MPS durch Training und dem Zufuhr durch Nahrungseiweiß. Allerdings darf halt nicht vergessen werden, dass der Stimulus durch Training halt viel, viel höher ist als der, den man durch Ernährung setzen kann. Aber es kann halt synergistisch wirken und ja, wie gesagt, ist halt ein No-Brainer, wenn man es sagt, ja, nach dem Training, nö, esse ich kein Eiweiß mehr. Aber das ist sowas, das wird halt durch normale Gewohnheiten eines Bodybuilders, sage ich mal, sowieso gemacht. Von daher, denke ich mal, muss man da nicht viel klären. Ich denke, es gibt auch keinen weiteren Vorteil. Unheimlich viel Eiweiß, besonders nach dem Training, zuzuführen. Es hat weder Vor- noch Nachteile. Also es führt halt dazu, dass die Verdauung etwas länger ist. Aber letztendlich der anabole Stimulus, den du durch das Nahrungseiweiß setzt, wird schon gleich sein.
Ja. Ja, und ich meine, wir müssen am Ende des Tages, ne, eher auf unseren Proteinwert kommen.
Ja.
Von daher, da dann vielleicht auch im Intra-Work, im Post-Workout-Shake dann ein bisschen mehr Whey reinzupacken, spricht an sich nichts gegen. Ne?
Spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Also viel hilft viel. Nee, Spaß. Ja, die Nachteile sind halt, kaum signifikant.
Ja, eben. Ne? Ich fand's gut, was du eben angesprochen hast, ne, dass jede Maßnahme, die wir ergreifen, irgendwie so ein Benefit hat und einen Kostenaufwand. Ne, oder einfach einen Aufwand an sich. Und ein Post-Workout-Shake zu trinken, ein Pre-Workout-Shake zu trinken, hat meiner Meinung nach eigentlich einen sehr, sehr minimalen Aufwand. Vor allem, wenn man halt eben betrachtet, dass man am Ende des Tages sowieso auf einen gewissen Eiweißwert kommen muss. Also da sein Protein ein bisschen mehr über den Tag zu verteilen, vor allen Dingen rund ums Training, eigentlich eine Sache. Ne? Wie du schon sagst, einfach ein No-Brainer. Ein No-Brainer ist eigentlich so ein Ding, ne? Das gibt dir einen Benefit für wenig bis gar keinen Aufwand. Und das sind eigentlich dann immer so die Sachen, die kann man als ambitionierter Kraftsportler, Bodybuilder eigentlich immer mitnehmen, ne? Weil so, ja, die eigentlich nur Net Positives, kleine Plusse immer hier, ja, die dann langfristig sich addieren und dann vielleicht ein paar Prozent ausmachen können.
Genau. Um jetzt vielleicht mal auf die Kohlenhydrate zu sprechen zu kommen, denke ich auch, dass es viele Mechanismen dahinter gibt, die auf jeden Fall Sinn machen. Und auch wenn man sich überlegt, auch wenn das Resistance Training jetzt nicht das ja, so viel Energie fordert, aber einfach man hat sich körperlich betätigt. Von daher ist es rein intuitiv, dann auch wieder Energie zuzuführen. Und da gibt es halt so ein paar interessante Sachen, zum Beispiel GLUT4 ist da sowas Interessantes. Das ist halt der Glukosetransporter, der Glukose in die Muskelzellen transportiert, entscheidet praktisch, wohin die Glukose im Blutkreislauf geht, also in die Fettspeicher oder in die Muskelzellen. Und dieser Transporter ist halt signifikant erhöht, vor allem in den akuten Stunden nach dem Training. Deswegen, ja, denke ich, ist es allein schon durch den Aspekt relativ intuitiv, dass man eventuell diesen Vorteil ausnutzen könnte. Ja, wie viel Unterschied das denn wirklich macht, vor allem im Real Life, ist bei so mechanistischen Sachen immer dahingestellt, aber es ist zumindest halt theoretisch der Benefit, den man sich da mitnehmen kann. Wahrscheinlich auch verbesserte Insulinaktivität. Ja, Insulin als antikatabolisches Hormon baut den Blutzucker ab und das ist halt nach dem Training gegeben. Man ist halt sensitiver auf die Aktion von Insulin und ja, ich denke, das ist auch so ein Punkt. Und auch was da noch zusammenkommt, auch mit dem Punkt Nahrungseiweiß, dass man eventuell, wird auch als Hypothese aufgestellt, hat Miller jetzt in 2003 in der Studie aufgestellt, dass man eventuell auch seine Muskelproteinbiosynthese erhöhen kann, wenn man Kohlenhydrate im Zusammenhang mit Aminosäuren konsumiert. Von daher auch ein weiterer Benefit, halt im Post-Workout-Window vor allem auf ja, hochwertiges Nahrungseiweiß und eventuell gut verdauliche, leicht verdauliche Kohlenhydrate zu setzen und da eventuell auch einen relativ großen Teil zu beißen. Halt nicht nur ja, 20 Gramm Kohlenhydrate von einer Banane, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, leicht verdaulich, wenig Fett. Eventuell auch hoher glykämischer Index, aber das ist eher relevant bei hochfrequenterem Training, wenn du jetzt sechsmal die Woche Ganzkörper machst oder zweimal im Training die gleiche Muskelgruppe trainierst. Ja, aber ich denke, es ist schon sinnvoll, adäquate Mengen zuzuführen, um einfach die Regeneration so früh wie möglich zu starten und so effektiv wie möglich auch einzuleiten und halt diese Benefits von Insulinsensitivität, GLUT4-Aktivität und solche Sachen, ja, ich sag mal, ausnutzen zu können. Ja, wie viel Unterschied es letztendlich macht, weiß keiner. Aber wenn du den Benefit haben willst und das Maximum rausholen möchtest, dann ja, wieso nicht?
Ja, why not? Ich denke, die Mechanismen sprechen auf jeden Fall dafür. Ja. Und ja, ein Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast, ne, wir wollen halt möglichst schnell diese Nährstoffe dann aufnehmen. Heißt, es macht vermutlich auch Sinn, die Fette ja, rund ums Training eventuell ein bisschen zu minimieren, damit diese halt nicht die Verdauungsgeschwindigkeit verlangsamen und wir halt schnellstmöglich dann ne, auf die Nährstoffe dann zugreifen können. Ist das richtig so?
Ja, also in Bezug vor allem auf anaerobes Training hat jetzt der Fettstoffwechsel nicht so einen großen Impact. Wenn wir uns dann über kardiovaskuläres Training unterhalten, ist die Fettoxidation halt schon ein bisschen relevanter, aber erstens ist Fett jetzt kein primärer Energielieferant im anaeroben Training, also Krafttraining, das, was wir betreiben. Und ja, Post-Workout konsumiert, wird es minimal die Verdauung verlangsamen. Auch ein ganz interessanter Aspekt, es ist halt noch nicht mal so 100% sicher, ob es an den Eigenschaften vom Fett wirklich liegt oder einfach von der erhöhten Kalorienmenge, die du durch die hohe Kaloriendichte von Fett zu dir führst. Also vielleicht ein relativ interessanter Aspekt für einige. Aber ja, im Post-Workout-Window, ich würde es jetzt nicht künstlich gering halten, vor allem wenn du längere Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten hast, aber Wenn du die Möglichkeit hast, es ein bisschen geringer zu halten, dann why not? Aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, du gehst jetzt mit deiner Familie Pizza essen und musst verzichten, weil du Post-Workout dein Fett gering halten möchtest. Also das ist schon wieder halt die andere Sache. Aber ja, wenn du die Möglichkeit hast, Fett etwas geringer halten.
Ja, ich handhab's es genauso. Also, wenn ich nach dem Training einfach nach Hause fahre und dann zu Hause die Möglichkeit habe, irgendwas zu essen, dann ist es meistens irgendwie Whey mit Cereals und 1,5% fettiger Milch. Wenn ein Kollege sagt, hey, sollen wir nach dem Training noch einen Döner essen gehen oder was auch immer, dann bin ich ja natürlich auch dabei. So, dann sage ich
Ja,
nicht, nee,
voll.
nee. Ich esse jetzt
Döner
nur Fett.
Post-Workout ist sowieso,
Kann man
ich
machen,
glaube,
klar.
noch 100% anaboler als
Ja.
schnelle Carbs und Protein. Also alles richtig gemacht.
That's it. Nice.
Ja.
Ja, ein Punkt, den du vorhin noch zu den Carbs angesprochen hast, fand ich auch ganz interessant, dass Kohlenhydrate oder ja, egal, das Insulin halt irgendwie auch so einen Antikatabolen-Effekt haben. Also sie, sag ich mal, ja, irgendwo dann den Anabolismus auch so ein bisschen verstärken können. Eben dadurch, dass die Katabolenprozesse minimiert werden, haben wir dann insgesamt auch, ne, mehr Anabolismus. Und würde es dann dementsprechend vielleicht auch Sinn machen, genauso wie das Protein, die Carbs vielleicht über den Tag ein bisschen zu verteilen und relativ häufig dann einfach zu schauen, dass wir ja einfach möglichst viel Insulin ausschütten, um dann den ganzen Tag über möglichst antikatabol zu sein?
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe mal genau die Frage Mike und James im RP Plus Webinar gestellt. Einfach auch so rein mechanistisch. Wenn ich mich recht erinnere, war so seine Antwort, ja, also genau das ist es. Es macht Sinn. Von daher sehe ich da auch, denke ich, eher einen Vorteil, seine Kohlenhydrate etwas gleichmäßiger über den Tag zu verteilen, als die jetzt unheimlich stark backzuladen. Außer wenn jetzt Adherence oder so drunter leidet. Aber ja, Insulin einfach als antikataboles Hormon, als Speicherhormon auch oft bezeichnet. Ja, es wird halt dann im Körper nichts abgebaut an Glykogen oder Muskelproteinen, sondern gespeichert. Und letztendlich ist diese Speicherung das, was wir haben wollen. Halt die Aminosäuren durch die Muskelproteinbiosynthese. Von daher, ja, macht. Eine gewisse Kohlenhydratzufuhr, denke ich, für einen Krafttrainierenden auch Sinn. Ja.
Ja, ich habe es halt auch in Diätphasen öfter so gemacht, dass ich
Ja.
halt tagsüber so versucht habe, Kohlenhydrate eher relativ gering zu halten, damit ich dann abends, ne, so dieses große Meal dann irgendwo auch zelebrieren kann. Ob das jetzt das Beste für die Performance war, sei mal dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall meine Adherence enorm
Ja.
verbessert. Jetzt mittlerweile, wo ich mich im Aufbau jetzt schon seit längerem befinde, gucke ich schon, dass ich so meine Kohlenhydrate mehr über den ganzen gesamten Tag verteile, dass ich direkt morgens schon Cornflakes esse, dann vielleicht Pre-Workout und nochmal ein bisschen Obst mir reinhaue, dann nach dem Training direkt kommt die erste Reismahlzeit und so geht das den ganzen Tag weiter und ja, eventuell hat es ein paar kleine Vorteile und ja, ich fühle mich auch wie eine Maschine, wenn ich den ganzen Tag immer so
Ja.
Carbs mir reinziehe. Also ich denke dann halt eben genau an das, was du gesagt hast, ne? Ich bin gerade antikatabol, halt möglichst
Der
anabol und das fühlt sich einfach gut an.
katabole Teufel,
Ja, den
ja.
treibe ich aus.
Ja,
Bisschen,
aber
bisschen.
wie du schon sagtest, also Adhärenz sollte immer Priorität haben. Die Dinge, über die wir uns hier unterhalten, sind eh so kleine marginale Sachen. Aber wenn die Adhärenz nicht stimmt, dann bringt es alles nichts. Also das alles unter dem Aspekt Adhärenz stimmt, Tagesbilanz stimmt, das sind halt so kleine Sachen. Ein interessanter Fact hätte ich noch zu den Kohlenhydraten, was man vielleicht auch implementieren könnte, ist dieses Konzept der Multiple Transportable Carbohydrates, praktisch die Kombination verschiedener Saccharidquellen, also dass du halt verschiedene Transportwege für die letztendlich Glucose benutzt. Es könnte eventuell Absorption, Verdauung und Oxidation verbessern, hat zumindest Wilson 2015 als Hypothese aufgestellt. Also eventuell auch positive Effekte im Pre-Workout und das den Blutzucker stabiler halten können, könnte einfach aufgrund der verschiedenen Transporte, also im Real Life würde das dann vielleicht bedeuten, eine etwas stärker haltigere Kohlenhydratquelle und eine fruchtzuckerhaltigere Kohlenhydratquelle zu kombinieren, um halt Absorption zu optimieren, sage ich mal. Es ist halt auch ein Konzept, was vorgestellt wurde, was in sich sinnig klingt und ja, denke ich mal, vielleicht keine schlechte Sache ist, mal ein bisschen mit zu experimentieren.
Mega interessant. Danke für diesen ja, tiefgründigen Input. Ziemlich geil hier ja, bis ins Detail mal so ein bisschen
Ja,
abzunerden.
es macht halt auch
Genau. Es macht
Spaß,
super viel Spaß,
ja.
aber ne, da muss man natürlich nochmal darauf hinweisen, dass das wirklich nur, ja, vielleicht so die letzten paar Prozent über ein größeres Zeitintervall dann halt ausmachen. Das bringt euch halt nichts, wenn ihr jetzt mal so eine Woche mal durchführt. Und dann eben wieder nicht, weil das Ganze muss halt
Ja.
auch wirklich langfristig beibehalten werden, damit es sich dann halt auch irgendwann in mehr Netto-Hypertrophie dann irgendwo äußert.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, waren das auf jeden Fall ziemlich coole Punkte. Und ja, wir haben jetzt halt eben schon so ein bisschen, ne, die Carbs thematisiert, dass die ja vermutlich jetzt für, ja, den Kontext Hypertrophie-Training enorm wichtig sind, viele Vorteile haben. Da wäre meine nächste Frage jetzt, sollten wir da auch generell dann so einem High-Carb, Low-Fat-Approach eine Chance geben, dass wir wirklich schauen, dass wir einen Großteil unserer Energie aus Kohlenhydraten beziehen und bei den Fetten vielleicht einfach nur, ja, so das Minimum reinbekommen, was wir benötigen, um so unsere hormonelle Bilanz irgendwo konstant zu halten und da vielleicht ja, keine Probleme zu bekommen. Wie ist da so deine Herangehensweise aktuell?
Also wie immer präferenzabhängig. Ich würde jetzt keinem vorschreiben, der jetzt sagt, ja, ich bin gar nicht so der Fan von Kohlenhydraten, ich würde dann schon etwas lieber etwas mehr Fett essen. Würde ich halt auch nie sagen, du musst jetzt High Carb, Low Fat fahren. Ja, Fett an sich ist halt ein essentieller Nährstoff, der auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist, vor allem was Hormone, Vitamine und so weiter angeht, für viele wichtige Prozesse im Körper wichtig. Von daher, ja, denke ich, ist so das untere Maß so 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, das man wahrscheinlich über längeren Zeitraum nicht unterschreiten sollte, wenn man jetzt so 1 bis 2 Wochen oder auch in der Prep niedriger fahren muss. Kein Problem, aber jetzt über lange Zeiträume, also mehrere Monate, wahrscheinlich eher von abzuraten. Aber ansonsten, wenn man kein Problem damit hat, Low Fat zu fahren und sich ungefähr bei dieser Range 1 Gramm Fett befindet, ist es, denke ich mal, schon sinnig, Kohlenhydrate zu priorisieren. Einfach was Regeneration und Performance angeht, hatte ich schon angesprochen, im anaeroben Training eher halt Phosphat und Glucose dann letztendlich und ja, primärer Energielieferant. Und deswegen denke ich, machen viele der Dinge auch Sinn, auch das, was ich eben angesprochen hatte, die Effekte halt nach dem Training, ja, bevorzugt dann doch eine etwas höhere Kohlenhydratzufuhr.
Ja, interessant. Diese 1 Gramm halte ich jetzt persönlich jetzt doch schon für relativ hoch. Also ich fahre da mit vielen Klienten von mir und auch mir selber tendenziell auch mal was weniger. Und ich
Ja.
habe auch das Gefühl, dass die meisten Leute da ziemlich gut mit klarkommen. Also da
Ja.
haben eigentlich die wenigsten Probleme damit. Anekdotisch habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass ja, also, zum Beispiel Mike und wie heißt der, Broderick Chavez zum Beispiel, auch so eine Untergrenze bei 0,6 Gramm pro Kilogramm
Ja.
Körpergewicht definiert haben, dass sie da auch so, sag ich mal, so das Minimum sehen, wo die meisten Leute keine Probleme mit haben. Ich mache es zum Beispiel mit Klienten oft so, dass ich denen ja etwas weniger als 1 Gramm programme, aber wenn sie dann zum Beispiel soziale Events haben, dann
Ja.
sage ich zum Beispiel dann, hey, dann geht einfach über die, dann trackt an diesem Tag einfach nur Kalorien und Protein, dann kann das Fett halt ruhig auch mal ein bisschen höher werden und dann kann es halt durchaus sein, dass sie dann in der Wochenbilanz dann doch auf 1 Gramm kommen. Also das ist halt oft so, ne? Wenn man halt wirklich, ja, über einen längeren Zeitraum wirklich versucht, so Fett wirklich extrem gering zu halten, dann wird die
Ja.
Lebensmittelauswahl einfach, ja, ziemlich schmal, ne? Sowas kannst du
Ja.
halt noch essen, Nudeln, Reis, Kartoffeln, fettarme Proteinquellen, ne? Und das ist schon ein relativ harter Lifestyle und dann kommt es halt am Wochenende mal vor, dass man dann vielleicht ja, sich dann mal eine Pizza gönnt oder so und dann hast du eh wieder so deine 80, 90 Gramm Fett und dann kommst du am Ende in der
Ja.
Wochenbilanz dann sowieso meistens höher raus, als du eigentlich geplant hast, aber vielleicht ja tendenziell da ein bisschen zu versuchen, das Fett ja, etwas geringer zu halten, ne, vielleicht so in der Range 0,8 8, 1 Gramm für die meisten, ja, wird vermutlich ganz gut funktionieren. Cool, meine nächste Frage würde noch auf das Intra-Workout abzielen. Mhm. Gibt es da vielleicht noch Interventionen, um ja wieder mal nochmal so ein paar kleine Vorteile rauszuholen? Was sollten wir da beachten? Ab wann ist vielleicht auch ein Intra-Workout sinnvoll und wie sollte das Ganze dann aussehen?
Ja, also ich denke, wenn die Gegebenheiten halt wieder da sind, dass du, sag ich mal, genug Kalorien und Carbs zur Verfügung hast, dass du die auch investieren möchtest, dann sehe ich auf jeden Fall wieder keinen Nachteil, es zu implementieren. Vor allem bei längeren Trainingseinheiten, also so 90 Minuten plus, kann es schon auch einen signifikanten Unterschied machen. Also es kann natürlich auch wieder Placebo sein oder nicht, aber wenn letztendlich auf dem Papier deine Performance besser ist als ohne, für einen ambitionierten Hypertrophie-Athleten macht es dann sicherlich Sinn, Intra-Workout Carbs zu konsumieren, halt so leicht verdaulich wie möglich, weil du willst halt, wenn möglich, nicht im Training aufstoßen oder Magenprobleme haben. Ja, da macht halt eine leicht verdauliche Kohlenhydratquelle Sinn, meistens auch in flüssiger Form, einfach weil die Verdauung dann ein bisschen schneller ist. Ja, genau.
Und wie sieht es dann mit der Proteinquelle eventuell aus? Würdest du da auch schauen, dass du vielleicht irgendwie ein paar EAAs oder so mit in den Intra-Workout-Shake reinpackst?
Kann man mit dazu stacken. Es gibt halt eine Sache, die mich in dem Aspekt so ein bisschen stutzig noch macht. Das ist halt diese Theorie der Refractory Period. Das halt, sag ich mal, wenn du eine Stunde vorm Training was gegessen hast, ist ja deine Muskelproteinbiosynthese noch so, sag ich mal, für circa 3 bis 5 Stunden erhöht. Und die Theorie besagt halt, dass man die Muskelproteinbiosynthese, wenn sie einmal gespiked ist, erstmal wieder unter einen bestimmten Level kommen lassen muss, damit man sie erneut wieder spiken kann. Und das heißt, wenn du eine Stunde vorm Training dein Pre-Workout konsumierst, die gespiked ist, und dann eine Stunde im Training dein Intra-Workout konsumierst, hast du praktisch diese 3 bis 5 Stunden nicht abgewartet und ist dann nochmal Post-Workout. Ja, ist so ein bisschen, könnte vorteilhaft sein, könnte auch wieder nachteilhaft sein. Was vorteilhaft sein könnte, ist halt, dass man diesen Muscle-Protein-Breakdown ein bisschen minimiert. Aber andererseits will man ja den auch wirklich induzieren, damit sich halt was Neues aufbaut. Von daher ist das so eine Sache, die ich nicht 100% absegnen würde. Ich konsumiere es selber halt Dextrin und EAAs im Training. Bin mir rein mechanistisch da nicht ganz sicher. Gibt es auch noch keine konklusive Evidenz zu, einfach weil es erstens so kleine Details sind, die halt kaum zu messen sind. Aber ich denke, allein der Aspekt, dass du durch EAAs meistens einen guten Geschmack in deinen Intra-Workout bekommst, ist eine ganz coole Sache. Also wenn es Nachteile gibt, sehr gering, ich würde es eher vorteilhaft sehen.
Mhm. Ja, hey, ziemlich guter Punkt. Ey. Genau diese Refractory Period hat mich auch mal zum Nachdenken gebracht, ob das halt Ganze halt irgendwo sinnvoll ist, ne? Weil man halt dann eben nicht so, zumindest diese 3 Stunden halt abwartet, ne? Die will ich dann schon immer zwischen Mahlzeiten haben. So diese 3 Stunden ist so das Minimum und die hast du halt dann nicht. Cool. Ich denke, wir haben jetzt ausgiebig über die Ernährung rund ums und auch während des Trainings gesprochen. Vielleicht willst du einfach nochmal kurz so deine Nuts and Bolts zum Thema Ernährung für Hypertrophie raushauen, einfach damit die Leute nochmal so Bescheid wissen, wo man letztendlich so die meisten Erfolge abholen kann. Ne? Ich meine, wir haben jetzt wieder, sind jetzt halt krass ins Detail gegangen, haben wirklich so über diese kleinen Interventionen gesprochen, die vielleicht nochmal so ein paar Prozente ausmachen können. Aber was sind so die Big Walks, die es abzuhaken gilt, um halt wirklich bestmöglich Muskeln aufzubauen?
Also Big Rocks, erstmal Kalorien, Makronährstoffe, Mikronährstoffe abgedeckt. Wenn da ein Haken hinter ist, kann man in die Dinge gucken, hochfrequent, also 3 bis 6 Mal am Tag Nahrungseiweiß zuführen. Vielleicht auch Kohlenhydrate etwas gleichmäßiger über den Tag verteilen, aber wahrscheinlich eher biasen im Peri-Workout-Window. Also Pre, Intra, Post. Pre und Post, auch Intra, am besten leicht verdaulich. Fett eventuell etwas minimieren nach dem Training. Eventuell, was Kohlenhydratquellen angeht, auch mit einer Kombination spielen aus stärkehaltigen und fruktosehaltigen Kohlenhydratquellen. Und ja, ein Aspekt, der, denke ich mal, mental ganz relativ wichtig ist, keine Angst haben zu essen, vor allem wenn du aufbauen willst. Einfach jetzt ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, ah, ich will heute Abend mehr essen vorm Schlafen gehen oder so. Unterstützt deine harte Arbeit im Training und ja, das, was du relativ akut konsumierst und wenn es auch noch so kleine Unterschiede sind, wenn du ambitioniert bist, denke ich mal, macht Sinn, die Vorteile mitzunehmen.
Mic drop, nice, stark, cool. Hey, nächstes Thema wäre Arousal und Performance. Hast du ja vor kurzer Zeit auch einen ziemlich coolen Post zu verfasst? Und ja, hey, ich denke, jeder, der irgendwo ambitioniert und hart trainiert, der ist halt nicht vor jeder Einheit wirklich motiviert ins Training zu gehen. Bei uns ist es halt eben so, dass das Ganze ja schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es ist einfach ein Teil unserer täglichen Routine ins Gym zu gehen und man denkt halt nicht mehr aktiv drüber nach. Aber ich denke, dir geht's ähnlich, ne? Wenn du weißt, okay, heute stehen wieder Smith Squats auf dem Plan, bis ein Rep in Reserve. Es ist relativ schwer, sich da wirklich also drauf zu freuen und zu sagen, so, hey, heute zerstöre ich dieses Workout. Es ist mehr so, oh, please, I hope I don't die. Und ja, für jemanden, der jetzt wirklich trotzdem immer noch darauf abzielen möchte, maximale Anpassungen zu machen, bestmöglichen Fortschritt zu gewährleisten. Wie sollte man idealerweise so einen Arbeitssatz angehen? Ist es vielleicht nötig, sich vor den Sätzen aufzuhypen, also dass man dann eventuell ja, stimulierende Musik hört, so dass man dann vielleicht so in diesen Modus kommt, so, ey, ich gehe jetzt in den Krieg, ich gehe jetzt einen Drachen töten oder irgendwie sowas. Wie sollte man so ein Working Set idealerweise angehen?
Ja, also ich denke, es ist eine sehr individuelle Sache und dass da auf jeden Fall jeder sein eigenes Level hat. Das wird auch so ein bisschen durch die Evidenz unterstützt. Da gibt es das Konzept der Individual Zones of Optimal Functioning, halt das besagt, dass es halt eine sehr individuelle Sache ist, in welcher Zone man optimal funktioniert, was physische Performance angeht. Und auch da wird die Hypothese aufgestellt, dass es sich da in so einem umgekehrten U verhält, dass es halt oben so einen bestimmten Punkt gibt, der praktisch das Optimum darstellt. Wenn es aber zu viel wird, könnte es schon wieder eher ins Negative abrutschen. Und wenn es zu wenig ist, könntest du vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen. Und ich denke, einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, welches Level an Arousal oder Aufhypen, wie man es auch immer nennen möchte, da optimal für einen ist, ist eine gute Sache, einfach weil, wenn man das einmal gefunden hat, kann man sich oft darauf zurückbeziehen und man weiß, was man machen muss, damit man in diese Zone kommt und muss halt nicht rumexperimentieren und hört an einem Tag Metal und am anderen Tag die Charts auf Spotify oder so. Einfach da auch so ein einheitliches Level zu bekommen, auch dass die Performance über Wochen vergleichbar ist. Nicht, dass du halt das eine Mal extrem aufgehypt bist und 500 Milligramm Koffein-Intus hast und dann einmal später am Abend trainierst nach einem langen Tag und keinen Bock mehr auf sonst was hast und halt auch so Larifari ins Training gehst. Von daher dieses individuelle Level zu finden, ist, denke ich mal, sehr wichtig, ja.
Was sind da vielleicht so Maßnahmen, die du persönlich so ergreifst, um halt so in diese Saison reinzukommen?
Ja, also ein Aspekt Musik ist sehr, sehr wichtig. Also muss man halt wissen, was man im Training feiert, was einen gut pusht, ob man ja eher so der, ja, ich voll drauf Typ ist oder etwas emotionaler oder wie auch immer. Einmal das halt gute Musik finden, die Konzentration auch fördert und nicht ablenkt. Wenn du jetzt die ganze Zeit den Songtext mitdenkst im Training, ist vielleicht nicht das Beste, ja. Nee, aber auch so interne und externe Cues sind, denke ich mal, auch recht hilfreich. Es macht wahrscheinlich weniger Sinn, sich im Squat darauf zu fokussieren, seine Quads zu spüren und einfach externe Faktoren relativ gleich zu halten, gleiches Setup, nicht jedes Mal andere Gedanken, andere Cues im Training zu benutzen, sondern halt so eine Routine zu entwickeln. Ja, vereinfacht das Ganze, denke ich mal auch.
Ja, ziemlich gute Punkte. Ich habe es persönlich auch mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich mich wirklich enorm aufgehypt habe. Ich habe es mal, ja, ich glaube, für ein, zwei Mesozyklen oder so gemacht, dass ich wirklich immer morgens ins Training gegangen bin, dementsprechend auch immer viel Koffein vor den Einheiten supplementiert habe. Und ja, das Aufhypen beginnt dann eigentlich schon so zu Hause, weil da wusste ich schon, okay, gleich im Training muss es knallen so. Und dann, ja, war ich im Prinzip zu Hause schon ziemlich high, so was meine Wowser anging. Dann bin ich ins Training gefahren und dann stand halt eben noch die Einheit an. Und die Einheiten liefen soweit immer ziemlich gut, aber ich habe wirklich gemerkt, dass sich ja auch psychologische Ermüdung enorm schnell akkumuliert und dass ich nach diesem Mesozyklus dann wirklich erstmal eine Maintenance-Phase brauchte. Ne? Also ich war dann wirklich an einem Punkt, so, wo ich mir nicht vorstellen konnte, nochmal einen Mesozyklus bei diesem Pensum durchziehen zu können. Einfach weil es so viele Kapazitäten geraubt hat. Ich meine, ne, die Einheiten waren gut. Ich denke, ich habe in dieser Zeit auch wirklich guten Progress gemacht. Aber wie gesagt, ich brauchte danach halt wirklich erstmal eine Pause vom Training. Jetzt aktuell gehe ich deutlich gemäßigter an die Einheiten. Habe jetzt auch schon länger, ja, jetzt nicht mehr so viel Koffein konsumiert, dass ich wirklich so diesen übelst stimulierenden Effekt habe. Ich habe halt immer, ne, trinke halt mal so einen Kaffee oder so, einfach, dass ich da zumindest keine Müdigkeit empfinde oder so, aber jetzt nicht mehr dieses aufgepuschte Gefühl habe. Und ja, ich habe das Gefühl, ich kann damit etwas langfristiger mehr Volumen akkumulieren. Und das ist soweit eigentlich so mein persönliches Level jetzt mittlerweile, was ich aktuell so fahre.
Vor allem diese mentale Ermüdung ist, denke ich mal, auch ganz wichtig. Vor allem, wenn du dann 5 bis 6 Wochen Akkumulationszyklus vor dir hast und dann in Woche 2 oder 3 schon mental all out gegangen bist. Ja, wo willst du dich da jetzt noch groß steigern? Also, das sind halt auch Aspekte, da wieder so die Mittel- bis Langfristigkeit im Kopf zu behalten. Ja, klar, es ist geil, ein Training mal alles zu geben, alles rauszulassen, aber du musst halt auch drüber nachdenken, inwiefern dich dieses Training auch für die Zukunft praktisch ja, bereit macht oder halt auch nicht bereit macht. Deswegen ist es halt immer so die Balance zwischen jetzigen Overload und Future Overload zu finden. Und da ist halt so ein etwas konstanteres Level beziehungsweise eine langsame graduelle Steigerung über den Mesozyklus wahrscheinlich etwas sinnvoller als jetzt gerade aus dem Deload zu kommen, alles zu geben und dann nach 2 Wochen wieder ein Deload zu brauchen.
100%, ziemlich gut. Ziemlich guter Punkt. Ja, würdest du dementsprechend auch gucken, dass du dich vielleicht, ne, von Woche zu Woche immer mehr irgendwo pusht, immer mehr in diese Zone kommst, dich vielleicht auch tendenziell etwas mehr aufhypst, vielleicht auch ja, mehr Koffein konsumierst, falls man mit Koffein arbeiten sollte, würdest du halt auch in so eine Steigerung dann dieser Parameter dann vornehmen?
Ja, dieses Aufhypen ist halt, wie schon gesagt, eigentlich nur bis zu einem bestimmten Punkt gut. Irgendwann geht es dann halt wieder ins Negative. Also du kannst dich jetzt nicht unendlich steigern. So eine leichte Steigerung, ja klar, wieso nicht? Ich meine, das musst du nicht mal erzwingen, um es letztendlich zu bezwecken. Wenn du einfach siehst, dass du 4 Sätze Squats mit einem Rep im Reserve machen musst, dann hypst du dich automatisch ein bisschen mehr auf. Ich denke, dass diese Koffeinperiodisierung da auf jeden Fall auch Sinn machen kann, auch wieder bis zu einem bestimmten Level, weil irgendwann durch die sehr individuelle Halbwertszeit von Koffein hast du halt wieder auch das Problem, dass es mit dem Schlaf interferiert und dann halt letztendlich die Regeneration beeinflusst und dann hast du zwar eine geile Einheit gehabt, aber wenn die Regeneration nicht passt, bringt dir die Einheit auch nicht viel. Aber ja, Koffein blockt halt die Adenosinrezeptoren, erhöht die Herzfrequenz, kann so ein bisschen Ermüdung blenden und ja, verstärkt meistens auch den Effekt des Arousals und kann so ein bisschen auch wieder synergistisch wirken. Aber das ist auch wieder sehr individuell, wie man darauf reagiert, ob man das jetzt gut findet. Manche feiern das total und manche werden dann fast schon so ein bisschen ängstlich, was das angeht, und können sich gar nicht mehr konzentrieren. Also da auch wieder ein gutes Mittelmaß für einzufinden, ist, denke ich mal, essentiell.
Ja, letztens hast du auch einen Post hochgeladen, wo es um die perfekte Tageszeit fürs Training, ja, darum ging es. Und was hast du da ja, so aus der aktuellen Datenlage rausziehen können?
Ja, es ist ja momentan so ein bisschen das im Vorstoß, was so Chrononutrition und Chronotypes angeht, also praktisch auf Deutsch, ob man jetzt vom Chronotypen her, also Chronotyp ist, ob du eher so ein Morgenmensch bist oder eher abends energiereich wirst. Wahrscheinlich ist es nicht so black and white, also es gibt wahrscheinlich so eine Verteilung, dass so um die 25% eher Morgenmenschen sind, 25% eher Abendmenschen und der Rest, die restlichen 50% irgendwo dazwischen liegen. Aber ich denke, das war so ein bisschen auf den Aspekt bezogen, wenn ich jetzt einen stressigen Tag habe und ich nur die Wahl habe, entweder ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät zu trainieren, wofür entscheide ich mich? Und da ist halt so die erste Frage, die ich mir stellen würde. Was bin ich? Bin ich eher ein Morgenmensch oder eher ein Abendmensch oder halt dazwischen? Wenn ich sagen kann, dass ich ein Morgenmensch bin, dann bin ich wahrscheinlich besser dran, wenn ich auch direkt morgens trainieren gehe. Und ein anderer Aspekt, der da auch mit reinzieht, wäre jetzt die Datenlage an sich, dafür oder dagegen. Da haben, boah, entschuldige mich, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber Küsma Schild et al. 2016, 2017 haben halt Training am Vormittag beziehungsweise am Morgen mit Training im Nachmittag verglichen und haben eher Verbesserungen am Nachmittag festgestellt. Nachgehende Evidenz hat aber wieder gezeigt, dass es sich dabei eher so um einen fehlenden Gewöhnungseffekt gehandelt hat, dass man halt diese Leistungseinbußen am Anfang nur hat, wenn man sich auf diese Trainingszeit noch nicht eingestellt hat, aber dann über längeren Zeitraum sich diese Unterschiede ausgleichen. Und deswegen ist wahrscheinlich keine signifikanten Unterschiede zwischen Performance am Morgen, am Mittag oder am Abend geht. Ich denke, da ist es halt auch wieder wichtig, seine optimale Zone zu finden, in der man gut trainieren kann. Aber wenn einen den Alltag, wenn der Alltag einen einschränkt, dann und man diese Black and White Situation hat, entweder ganz früh oder ganz spät, ist, denke ich mal, diese Sache mit dem Chronotypen im Hinterkopf zu haben, einfach was man da für ein Typ ist, eine relativ hilfreiche Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch extrem stark an Gewohnheiten
Ja.
gebunden, ne? Also wenn du halt
Ja.
immer morgens trainieren gehst, dann wird sich halt ja das Ganze eher ein bisschen unüblich am Abend anfühlen,
Ja.
solange bis du dich dann auch irgendwann daran gewöhnt hast. Ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang während der Schule immer so gemacht, dass ich immer um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, dann um 5 ins Gym und dann von 5 bis 7 trainiert und dann um 8 Uhr in die Schule gegangen bin. Das war auch eine ziemlich geile Zeit. Und da kann man sich auch dran, absolut dran gewöhnen. Also das ist durchaus
Ja.
möglich. Ja, einfach nur so ein Ding, was man, denke ich, beachten sollte. Hast du eben auch schon kurz angesprochen, wenn man halt eben abends trainieren geht, dass man halt wirklich vorsichtig mit dem Koffein ist, ne? Weil wir, wie schon angesprochen, eine Koffein-Halbwertszeit von circa 5 Stunden hat. Und wenn du halt um 18 Uhr noch 200 Milligramm Koffein dir reinhaust, hast du halt um 23 Uhr immer noch 100 Milligramm im
Ja.
System. Und wenn du dann schlafen willst, dann wird das Koffein ja auf jeden Fall deine Schlafqualität und Quantität definitiv reduzieren. Es gibt natürlich auch viele Leute, die haben halt schon ein relativ hohes, eine relativ hohe Toleranz gegenüber Koffein und die werden vielleicht einschlafen können und die sagen dann, ja, hey, das macht bei mir nichts, aber es wird ja trotzdem deine Schlafqualität mindern, weil du halt immer noch durch das Koffein stimuliert bist. Dementsprechend wirst du ja nicht so tief schlafen, nicht so gut regenerieren. Also das sollte man dann auf jeden Fall beachten und das ist dann vielleicht auch so ein ja, kleiner Vorteil
Ja.
gegenüber den Morgenstunden, weil da kann man noch relativ reckless Koffein konsumieren, ohne da groß Gefahr zu laufen.
Ja, das ist so ein Punkt. Und halt auch, wenn du später am Abend trainierst und wirklich Koffeindosen konsumierst, die wirklich ergogenic wirken, also die einen performance-steigernden Effekt haben, dann bist du halt nicht mit 100 Milligramm dabei, sondern schon ein bisschen mehr. Und wenn das dann letztendlich abgebaut ist, dann hast du vielleicht morgens, wenn du aufstehst, noch was im Blutkreislauf. Und deswegen halt abends mit Koffein würde ich immer vorsichtiger sein. Und das würde halt auch wieder eher fürs morgendliche Trainieren, das präferieren. Eine Sache beim morgens Trainieren ist, dass man so ein bisschen, was die Nahrung angeht, eventuell ein bisschen Augenmerk darauf legen sollte, eventuell nicht im gefasteten Zustand trainieren zu gehen. Da gibt es halt auch Evidenz, die zeigt, dass negative Auswirkungen auf die Leistung haben könnte. Zumindest akut, da ist halt auch die Frage wieder, inwiefern das einen Gewöhnungseffekt mit sich trägt, ob man, wenn man jedes Mal früher morgen gefastet trainiert, ob sich der Körper daran gewöhnt. Aber vor allem, wenn du noch keine Erfahrung damit hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, vorher noch was leicht Verdauliches zu dir zu nehmen.
Yep, sehe ich genauso. Sweet. Nächster Punkt wäre die Standardisierung der Übungsausführung. Also wenn wir jetzt einen Satz angehen, wie sollte der idealerweise aussehen? Ich denke, ich würde vielleicht schon mal vorwegnehmen, idealerweise sollte jede Wiederholung möglichst gleich aussehen, mit dem einzigen Unterschied, dass natürlich im Laufe des Satzes sich natürlich Ermüdung akkumuliert oder du ermüdest und dementsprechend die Bewegungsgeschwindigkeit auch ein bisschen abnimmt, aber wir wollen halt eben nicht die Übungsausführung verändern oder die Technik wir wollen halt eben nicht abfälschen, sodass die Übung dann halt eben anders aussieht. Was denkst du noch zu dem Punkt, so Übungsstandardisierung?
Ja, also klarer Vorteil auf jeden Fall, ist es viel einfacher, den Progress zu tracken. Also wenn deine Übung standardisiert ist, dann kannst du sagen, wenn du 10 Kilogramm mehr auf die gleiche Wiederholungszahl performst, dass du Progress gemacht hast. Das ist konstanter, hat wahrscheinlich auch ein geringeres Verletzungsrisiko, zumindest was jetzt Übungsausführung an sich angeht. Wenn wir jetzt so auf Sachen wie Intraset-Pauses eingehen, ist die Sache mit dem Verletzungsrisiko wahrscheinlich nicht so das Thema. Aber da hat man halt auch wieder so Pros und Cons. Also wenn es halt standardisiert ist, also was ich mit Interested Pauses meine, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Satz Smith Squats für 12 Wiederholungen machst und zwischen den einzelnen Reps von 8 bis 12 immer länger werdende Pausen machst, also zwischen 8 und 9 atmest du schon mal so 5 Sekunden tief ein und aus und dann zwischen Rep 11 und 12 stehst du fast eine halbe Minute da, um irgendwie dich nochmal zu packen, um die Wiederholung zu machen. Das ist halt so dieses Ding, also Intraset-Pauses, die konstant zu halten, hat natürlich einerseits den Vorteil, dass halt wieder Progress etwas leichter zu evaluieren ist. Kontra dagegen könnte man auch voranstellen, dass man halt mehr Wiederholung packt, eventuell eine höhere mechanische Last hat über einen längeren Zeitraum und das eventuell auch Vorteile mit sich bringen könnte, vor allem wenn ein Movement stagniert oder so. Aber ich denke, für den Großteil des Trainings sollte das auch standardisiert sein, dass man sich vielleicht sagt, so für die ersten 8 Wiederholungen atme ich oben einmal tief ein und aus, dass ich halt meinen abdominalen Druck ausüben kann und halt, dass die Ausführung standardisiert ist. Aber sobald ich über 2 bis 3 Atemzüge hinausgehe und das nicht schaffe, da noch eine Rep zu packen, dann ist der Satz vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich merke es vor allen Dingen bei High-Rep-Sets, irgendwie so 20 bis 30 Wiederholungen seitheben, dass da so eine kleine Pause halt eben nochmal enorm viel ausmacht. Und da versuche ich zum Beispiel auch, die Wiederholung ohne Pause durchzuziehen. Vor allem so die ersten 20, 25 Wiederholungen des Satzes. Na, da will ich eben keine Pause machen, weil wenn ich dann halt eben nochmal pausiere, dann sind es halt eben nochmal 3 bis 5 Wiederholungen mehr. Und das kann man dann, denke ich, nochmal relativ weit ausreizen, das Ganze. Und da werde ich dann ja schon irgendwie eher vorsichtig, weil du dann während eines Satzes im Prinzip mehrmals ans Muskelversagen gehst, das Ganze dann ja irgendwie schon so ein bisschen als Myo-Reps zu bezeichnen ist, ne, wo man dann eben kurz pausiert und dann eben halt nochmal das Ganze fortführt. Kann man je nachdem einsetzen, einfach um einen höheren Stimulus zu generieren, aber man muss sich natürlich auch immer die Fatigue-Seite nochmal anschauen, ne, weil die halt exponentiell nochmal weiter steigt und vermutlich eher sinnvoll dann gegen Ende eines Mesozyklus oder wenn Fatigue halt kein Problem ist. Es soll ja auch Leute geben, die vielleicht nur bedingt viel Zeit im Gym verbringen können, vielleicht nur dreimal pro Woche trainieren können aufgrund von anderen Verpflichtungen, und für die macht es dann eventuell Sinn, jeden Satz dann wirklich zu maximieren, einfach zu schauen, dass sie da halt einen möglichst großen Stimulus regenerieren, weil Ermüdung vielleicht gar nicht so stark ansteigt, dass es irgendwann zu einem Problem werden kann.
Ja, auf jeden Fall guter Punkt von dir mit der exponentiell steigenden Fatigue oder Ermüdung auf Deutsch. Ich denke, dass es halt auch ein weiterer Grund dafür ist, dass das nichts ist, also auf jeden Fall kein Tool, was man regelmäßig benutzen sollte, irgendwie Wiederholungen noch herauszukitzeln, höchstens so im letzten Mikrozyklus oder so. Also das war jetzt auch keinerseits von mir jetzt so ein Punkt, ja, macht Intraset Poses, damit ihr mehr Progress habt. Also einfach, weil die Fatigue also wirklich exponentiell steigt, und im Gegensatz zu Stimulus, im Großen und Ganzen wird eine Wiederholung nicht viel, viel, viel mehr Stimulus setzen. Es könnte halt so dieses kleine Ding über der Stagnation sein. Aber ja, Fatigue ist da halt so ein Punkt, vor allem wenn du noch Wochen vor dir hast am akkumulierenden Training, dann ja eher kontraproduktiv. Und was du auch angesprochen hattest, bei Übungen im höheren Wiederholungsbereich ist es ja vor allem kontraproduktiv, weil du schon deinen Bias irgendwo darauf setzt, metabolischen Stress zu akkumulieren, und zielst halt weniger auf die mechanische Last ab. Natürlich kannst du die nicht 100% abstellen, aber der Bias liegt da schon eher auf metabolischem Stress. Und wenn du halt diese kleine Pause machst, dann unterbrichst du halt diese Metabolitenakkumulation, und praktisch der ganze Punkt oder der Sinn dahinter, wieso du gerade diesen hohen Wiederholungsbereich ausführst, ist halt so dann ja nicht erfüllt.
Voll. Cool. Nächster Punkt wäre jetzt noch Umgang mit Stress. Mhm. Ich denke, keiner von uns lebt halt in einem Vakuum, sodass wir halt eben irgendwie nur chillen und trainieren können. Wir haben halt eben alle noch Verpflichtungen, müssen einem Beruf nachgehen, haben eventuell Familie, Privatleben, ne, alles, was halt noch dazukommt. Und da hast du auch letztens einen coolen Post zu verfasst, deswegen würde ich dir die Frage jetzt einfach mal so stellen, wie würdest du mit Stress umgehen? Einfach mal ganz blöd gefragt. So.
Ja, um das vielleicht noch mal ein bisschen größer zu fassen, also wir haben jetzt mehrmals gesagt, dass es halt jetzt hier so um starke Details ging. Allerdings sollte man halt nicht das Große und Ganze vergessen. Vor allem der Aspekt, dass wahrscheinlich niemand sein Geld mit Natural Bodybuilding verdient. Und halt Prioritäten gesetzt werden müssen, und ich denke, es ist sehr wichtig, sich selbst auch die Prioritäten aufzustellen, was jetzt das Wichtigste im Leben ist, wonach man da strebt, und halt diese Prioritäten dann auch so verteilt, dass halt das Zeitmanagement da einhergeht. Das ist halt so ein sehr wichtiger Punkt, Zeitmanagement, einfach den Tag durchplanen und für alles praktisch Zeit bereitzustellen, ob es jetzt fürs Training ist, für Arbeit oder Uni, und dann vor allem noch Zeit für sich selbst und Freunde oder soziale Aktivitäten. Halt das zu managen und nicht so in den Tag zu leben, ist ein wichtiger Punkt. Aber was bei mir persönlich auch auf jeden Fall der Fall war, ist einfach auch dieses Framing von Stress, mit welcher Mentalität man da rangeht, wenn man jetzt sagt, oh fuck, ich habe morgen den stressigsten Tag aller Zeiten und dann muss ich noch trainieren gehen, was soll das denn werden? Dann ja, hat man praktisch diesen Nocebo-Effekt, dass man sich praktisch schon im Vorhinein einredet, dass es nur ein schlechtes Training werden kann, dass es ein unheimlich stressiger Tag wirkt, dass alles schlecht ist und so. Also allein schon dieses Framing, wenn man da einfach mit einer neutralen Mentalität rangeht, dass man sich praktisch seinen Herausforderungen bewusst wird und praktisch da offen mit umgeht und sagt, ich mache das Beste draus und es praktisch so als Challenge sieht, dann kann man damit meistens viel, viel besser umgehen.
Ja, voll der gute Punkt, genau darauf wollte ich hinausgehen. Extrem wichtig, ne? Weil sonst wird es halt irgendwo so eine, wie du schon gesagt hast, diesen Begriff fällt mir jetzt nicht ein, ich sage da immer self-fulfilling prophecy irgendwo, eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Wenn du halt schon etwas im Voraus, also schon ein bestimmtes Ereignis irgendwie oder einen bestimmten Zustand schon prophezeist, dann wird er halt auch irgendwann eintreffen. Ne? Wenn du halt schon in deiner letzten Trainingswoche sagst, so hey, das ist meine Overreaching-Woche, ja, ich werde jetzt overreachen.
Guter Punkt.
So, dann wirst du halt vermutlich auch in der Woche danach den Deload auf jeden Fall ja, brauchen oder dir herbei wünschen. Aber wenn du vielleicht hingehst und sagst, hey, ich versuche in der Woche bestmöglich zu recovern, wirklich hart zu trainieren und dann schaue ich einfach spontan, wie mein Regenerationszustand ist und mach dann vielleicht einen Deload. Vielleicht hänge ich aber auch noch eine Akkumulationswoche dran, wenn das Potenzial noch da ist. Dann ist das, denke ich, ja, eine ganz gute Herangehensweise, ne? Weil manchmal ist man ja doch zu deutlich mehr in der Lage, als man eigentlich denkt. Und wenn du halt schon von Anfang an schon so sagst, okay, hey, das ist meine Overreaching-Woche, in der Woche overreach ich zu 100%, dann wirst du dich in der Woche vermutlich auch dementsprechend fühlen. Aber vielleicht hast du definitiv noch Kapazitäten offen, die du noch ausschöpfen könntest.
Ja, lässt sich sehr gut auch auf den Aspekt übertragen, was das Overreaching angeht. Oder allgemein, was Training angeht, wenn du jetzt halt in der letzten Woche vor dem Satz Smith Squats bist und dir denkst, ach, das werden höchstens 8 Reps, aber hast halt eigentlich 8 bis 12 auf dem Plan, einfach dieses Framing wieder aus dem Kopf zu nehmen. Ich gehe jetzt in den Satz mit 0 Erwartungen, also schon Erwartungen, ich habe so diese Zahl in meinem Kopf, aber wenn es halt weniger wird, ja, ist zwar scheiße, aber ist jetzt nicht zu ändern, aber ich pushe dann auf jeden Fall auch für mehr und dass du nicht halt genau nach 8 aufhörst, obwohl es jetzt rein objektiv, zum Beispiel auf dem Video betrachtet, ja, da wären noch so 2 gegangen. Also einfach dieses offene Mindset hat so viele Vorteile, was es, was eigentlich alle Aspekte angeht.
Ja, auf jeden Fall. Ich schaue mir immer gerne deine Squats in der Instagram-Story an.
Ja.
Das zeigt mir halt auch einfach, dass bei mir noch Potenzial offen ist, weil wenn ich mir deine letzten Raps so anschaue, dann habe ich dir auch schon geschrieben, dass ich so das Gefühl habe, so, dass meine ein Rap in Reserve so ungefähr gleichzusetzen ist mit deinen 3 Raps in Reserve. Genau.
Ja, es geht mir aber genauso, wenn ich das bei mir angucke. Also da denke ich dann schon, also was ich ganz gern mache, ist, dass ich einfach vorspule bis auf die letzte Rap und mir nur die letzte Rap angucke, nur in dem Kontext, und dann so evaluiere, wie viele Raps in Reserve das jetzt waren. Und dann ist es meistens vielleicht sogar ein bisschen mehr, als es sich anfühlt. Es ist subjektiv einfach ja sehr, ja, sehr, sehr hart, aber ja, solange man da ungefähr auf dem gleichen Level ist und nicht eine Woche das sagt, dass eine Rap in Reserve eigentlich 4 waren und in der nächsten sind 2 Raps in Reserve eigentlich 0, dann ja, solange man da ein bisschen Konstanz mit sich bringt, ist das, denke ich mal, eine gute Sache. Und wenn es über einen längeren Zeitraum nach vorne geht, beziehungsweise die Nummern steigen, ja, passt.
Passt, ne? Ja, ein Punkt, der mir eben noch eingefallen ist, wo du das mit den Wiederholungszahlen angesprochen hast, ne? Dass wenn man ja da schon eine bestimmte Nummer im Kopf hat, dass man eventuell auch ja dann vielleicht ein bisschen unter seinen möglichen Kapazitäten trainiert.
Ja.
Deswegen arbeite ich persönlich und du und ihr wahrscheinlich ja auch mit Wiederholungsranges, ne? Dass man da halt eben keine fixe Wiederholungszahl vorgibt, weil wenn du dem Klienten halt eben sagst, mach mal 5 Sätze, 8 Wiederholungen, dann wären das halt eben nur 8 Wiederholungen und wenn vielleicht sogar noch 9, 10, 11, vielleicht sogar 12 Wiederholungen noch drin gewesen wären. Genau, was für Rep-Ranges nutzt du persönlich und für welche Übungen eventuell?
Also ich bin mittlerweile ein relativ großer Fan davon, das so ein bisschen unterteilen in 5 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis 30, einfach als grundlegendes Modell, um einzuteilen, aber dann die einzelnen großen Wiederholungsbereiche nochmal ein bisschen zu unterteilen, außer das 20 bis 30 jetzt, das würde ich einfach so lassen, weil da jetzt nicht unbedingt die rein prozentual, das einfach nicht so viel Unterteilung benötigt. Aber so 5 bis 8 für schwere Compounds, dann 8 bis 12, 10 bis 15 für auch Mehrgelenksübungen, aber die einfach weniger, die mehr Stabilität mit sich bringen, die halt besser sind, um sie in höheren Wiederholungsbereichen auszuführen, wo auch wirklich die Zielmuskulatur der limitierende Faktor ist. Es ist, denke ich mal, eine ganz gute Zone, um zu trainieren, und dann 15 bis 20, 20 bis 30 eher für Eingelenksübungen oder sag ich mal so Pumpwork, wenn du jetzt Supersets oder bestimmte Intensitätstechniken benutzt.
Ja, Sweet, mache ich ähnlich. Ich habe es jetzt in letzter Zeit auch so gehandhabt, dass ich zum Beispiel ja immer nur den ersten Arbeitssatz in der vorgegebenen Range treffe und ich danach meine Wiederholungen von Satz zu Satz immer so ein bisschen abfallen lasse, sodass ich dann eventuell auch aus der vorgegebenen Range, sage ich mal, so ein bisschen rausfalle nach unten hin. Natürlich so, dass ich jetzt nicht 5 Wiederholungen unterschreite. Also ich trainiere jetzt nicht mit Triples oder so, sondern 5 ist da definitiv so das Minimum. Also es kann durchaus mal sein, dass ich dann beim Trizepsstrecken oder so mit 15 Wiederholungen den ersten Satz noch absolviere, dann geht das runter auf 9, 7, 5 oder so. So könnte das manchmal aussehen. Wie handhabst du das? Bist du da vielleicht so ein bisschen strikter, also dass du dann auch die Loads dann innerhalb der Serie dann eher anpasst, sodass du dann in der Rep-Range bleibst, oder hältst du die Loads dann eher konstant und lässt dann die Reps vielleicht auch mal ein bisschen absinken?
Ja, das ist sehr muskelgruppenabhängig. Also vor allem bei so Sachen, bei mir persönlich, was so Hamstrings angeht und Trizeps, die wahrscheinlich eher Fast-Twitch-dominant sind, fällt die Performance doch etwas schneller ab, als zum Beispiel, wenn ich Beispiel Latzug oder so mache, fällt meine Performance einfach ein bisschen schneller ab. Was ich ganz gerne mache, wenn ich weiß, dass ich im nächsten Satz signifikant aus der Rep-Range rausfalle, da auf jeden Fall ein Backup-Set zu machen mit ungefähr 10% Load Reduction. Aber letztendlich bin ich mittlerweile so ein bisschen von dem Dogma weg, wenn ich jetzt 8 bis 12 geprogrammt habe und im ersten Satz dann 14 mache und im letzten Satz so 7, dass ich halt so leicht aus der Rep-Range raus bin, ist es halt, ja, nicht schlimm weiter, weil diese Rap-Ranges sind halt nichts Magisches. 8 bis 12 ist jetzt nicht so dieser eine Stimulus, der den Muskel unbedingt zum Wachsen bringt, sondern das ist einfach eine logische Einteilung, um Trainingsintensitäten zu kategorisieren. Und ja, da würde ich vielleicht so ein bisschen aus dem Dogma rauskommen, dass wenn ich so eine Rap weg von der Rap-Range bin, dass ich auf jeden Fall, weiß nicht, Low Droppe oder so, sondern da so ein bisschen mehr Flexibilität mit reinnehme.
Jo, habe ich bei mir auch jetzt in letzter Zeit so ein bisschen so implementiert, dass das Ganze ja nicht so starr zu sehen ist, ne? Also dass diese Ranges eher so, ja, so einfach nur Bereiche
Guidelines
sind. Guidelines, um halt eben die Intensität so ein bisschen zu bestimmen, weil das ist letztendlich das, was eine Web-Range ausmacht, ne? Eine Rep-Range in einem niedrigen Wiederholungsbereich soll einfach nur gewährleisten, dass ihr mit mehr Intensität trainiert als in einem höheren Wiederholungsbereich. Da gibt es nichts Magisches an diesen Zahlen.
Ja, die Evidenz zeigt ja auch, dass zwischen 5 bis 30 harte Sätze ungefähr den gleichen Stimulus an Hypertrophie verursachen. Von daher ist halt nichts Magisches in den einzelnen Rep-Ranges. Es ist halt nur zur Organisation des Trainings. Und solange du nicht von 30 auf 5 Reps droppst und praktisch die Übung, es ist halt auch sehr übungsspezifisch. Also wenn du jetzt 30 Reps Hyper Squats machst, dann kann man sich halt fragen, was dahinter die Rationale ist. Aber es ist halt eher ein Organisationstool als irgendwie ein Reiz an sich, würde ich sagen.
Genau. Sehr cool. Ja, top. Haben wir noch den letzten Punkt. Bietet sich natürlich jetzt im Dezember ja so ein bisschen an. Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und das ist vielleicht so ein Punkt, wo ja so ein paar Leute vielleicht schon so ein bisschen Angst kriegen, ne, wenn sie so an das ganze Essen denken, was dann aufgetischt wird, wie sollen Leute da idealerweise mit umgehen. Vermutlich jetzt auch ja so ein bisschen auf die Leute abgezielt, die jetzt aktuell vielleicht sich in der Diät befinden, eben nur begrenzt Kalorien zur Verfügung stehen haben. Wie kann oder was sind Möglichkeiten, wie man ja jetzt die Weihnachtstage soweit angehen kann?
Also Best Case Scenario hätte ich gesagt, im Voraus planen und wissen, dass man über den Zeitraum einen Diet Break hat. Das wäre natürlich das Optimum, auch wenn Diet Break jetzt kein Freifahrtschein ist, um sich vollzustopfen, aber einfach ein bisschen mehr Flexibilität bietet. Wenn der Fall nicht gegeben ist und du dich in einer Diät befindest und ja auch keinen Diet Break einschieben kannst, weil du zum Beispiel eine Deadline vor dir hast, ist es, denke ich mal, eine ganz gute Sache, so ein bisschen dieses Tier-System zu benutzen, was, glaube ich, Eric Helms so ein bisschen vorangestellt hat. dass du halt im Optimum alle drei Macros trackst im gewissen Bereich, in der zweiten Tier Protein und Kalorien und in der dritten nur Kalorien, so war das, glaube ich. Und dich da, wenn du jetzt dich in der dritten Tier befindest, also das Optimum alles trackst, dass du da ein bis zwei Tiers runtergehst und dich eher auf Protein und Kalorien beschränkst, und versuchst, das beides zu decken und vor allem, was die Kalorien nicht über das Ziel hinauszuschießen. Aber auch da kann man wieder flexiblere Methoden einbeziehen, dass man sich vielleicht eine 20% Range gibt, was die Kalorien dann angeht, und an dem ersten Weihnachtsfeiertag 20% mehr isst und dafür davor die Tage oder im Laufe der Woche diese 20% wieder konsumiert. Aber ich würde auch ganz klar die 20% so als oberes Limit festlegen, weil alles über 20% stellt sich dann die Frage, inwiefern das nicht wieder so ein Binge-Purge-Cycle wird. Also, dass man einen Tag extrem binget und den Rest der Woche versucht zu konsumieren. Also, deswegen sind 20% der Kalorien, denke ich mal, da die Obergrenze. Ja, was man auch machen kann, sind so Strategien wie Intermittent Fasting. Vielleicht nicht das Optimum, aber lieber in der Kalorienbilanz bleiben und das Protein decken, als komplett über die Kalorien zu schießen und aber dafür eine etwas optimalere Muskelprotein-Biosynthese zu haben. Also da auch wieder klar auf die Prioritäten setzen: Kalorien, dann Protein und ja, vielleicht auch wieder dieser Aspekt von der Mentalität, es so ein bisschen als Challenge zu sehen und nicht zu sagen, fuck, jetzt ist Weihnachten, alle um mich herum essen und ich darf nicht. Ich denke mal, es ist, ja, jeder hat sich selbst dafür entschieden, eine Diät zu machen. Also es ist dein Ding, ob du es durchziehst oder nicht. Niemand zwingt dich dazu. Und halt auch immer wieder dieses Framing, dass du jederzeit aufhören könntest damit, dich niemand dazu zwingt und dass es eher ein Privileg ist, die Diät zu machen. Und dich vielleicht auch nicht so auf Essen zu fokussieren, sondern einfach auf die Zeit mit Familie und Freunden und die ein bisschen voranzustellen. Klar ist Essen immer mit dabei, aber letztendlich geht es ja darum, dass du eine gute Zeit hast und Essen ist da eher so nebensächlich.
Word, nichts mehr hinzuzufügen, sehr, sehr geil. Ja, Hammer. Niklas, war eine richtig geile Episode. Das war dein erste
Ja, Mann.
Podcast-Appearance, richtig?
Ja.
Ey, richtig, richtig gut. Hat mir mega gefallen und ja, wenn ihr die Episode auch gefallen habt, dann lasst es mich gerne wissen und ja, lasst uns in irgendeiner Art und Weise Feedback zukommen, weil dann hole ich den Niklas gerne nochmal hier drauf und wir quatschen
Klar.
über nochmal ein paar Themen, nerden ein bisschen ab.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Wirklich, hat
Ja.
mich gefreut, hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ich denke, es ist mal ein bisschen was anderes, so auf die kleineren Aspekte einzugehen, aber denke ich mal auch eine ganz interessante Diskussion. Ja.
Definitiv. Mega cool. Genau, ganz zum Schluss, wir haben noch eine Hypertrophie-Cast-Playlist. Genau, am Ende jeder Episode packen wir da einen Track drauf. Irgendeiner, der dich im Gym ja in die Golden Zone bringt, um bestmöglich zu performen. Hast du da einen Track für uns, Niklas?
Survivor von 2Y, also 2WEI. Kennst du locker?
Okay, kenne ich nicht, aber höre ich mir gleich
Okay.
an.
Ist ziemlich
Cool.
geil. Also, ja, wenn man den Track hört, dann geht es auf jeden Fall. Dann ist man, was Arousal angeht, schon relativ weit vorne mit dabei.
Ja, geil. Hammer. Ich habe auch einen Track für ordentlich Arousal. Sound Becomes Two von Destructive Tendencies und Party Razor. auch echt ein guter Banger, aber
Ist
ja,
es
keine
eher so
Ahnung.
Hardstyle oder wie?
Eher
Okay,
Hardcore.
okay.
Hardcore, also schon richtig schnell und aber geile Melodie, also
Okay.
ist sehr euphorisch und ja, auch eher in den letzten Akkumulationswochen des Trainingszyklus zu genießen.
Das war, glaube ich, auch immer, als du vorhin meintest, als du mal so extrem gepusht hattest, was so Koffein und so angeht. Ich erinnere mich dann noch so ein bisschen vage an die Storys, so als du mega Hardstyle dann Auto angemacht hattest und extrem drauf abgegangen bist. Die Storys habe ich lange nicht mehr gesehen.
nee, genau, das war meine Morgenroutine im Prinzip. Ich bin aufgestanden, habe ein bisschen gearbeitet, dann bin ich runtergegangen, Kaffee gemacht, Monster ausgepackt, direkt die Bluetooth-Box angeschmissen, mich dann an den Küchentisch gesetzt, schon mal ein bisschen geballert und mir das Pre-Workout reingezogen und dann ins Auto. Ich habe halt eine endgeile B&O-Anlage im Auto und die knallt so übertrieben und ich liebe es da so richtig, die Musik laut zu machen.
Das glaube ich.
Fahre ich halt damit immer ins Gym und dann halt danach direkt meine, wie heißt es, Bose Quiet Comfort, Kopfhörer, kennst du die, mit Noise Cancelling, diese Over-Ear-Teile für 300 Euro, die dann auch aufgesetzt und dann ging es halt ab, ne.
Ja.
Aber ja, wie schon gesagt, ne, das hat einen auch gut aus dem Leben.
die mentale Ermüdung ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, das stimmt schon. Richtig. Aber es macht halt auch Spaß. Also
das macht Spaß.
Sehr, kann man nicht anders sagen.
Cool. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und hey Niklas, wo können die Leute dich finden? Wo können sie deinen Content abchecken? Habe ich ja schon darauf hingewiesen, ne, dass da auf jeden Fall ein paar Gems mitzunehmen sind.
Ja, Instagram niklas.lifts. Andernfalls einfach durch die Zusammenarbeit mit Jan, Max MPS Radio, der Podcast. Jan Frisse abchecken, falls ihr ihn noch nicht kennt. Instagram is the place to go.
Do it. Mit Jan Frisse dann die nächste Episode. In ein paar Tagen rekorde ich dann mit ihm eine Episode über seine vergangene Contest-Rap. Freue ich mich auch schon drauf. Und that's it, Leute. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
Ciao.